Gott verändert, das ist das Thema. Gott verändert. Ich wollte euch fragen, glaubst du das? Ich weiß, das ist ein ganz direkter Einstieg, aber ich frage heute Morgen, glaubst du das, dass Gott verändert? Manchmal glauben wir das, haben wir keine Probleme, weil wir ein Gebet sprechen und wir erleben in 5 Minuten eine Gebetserhörung. Und dann wissen wir, jawohl, und Gott hat gehört und Gott verändert die Situation und wir gehen mutig und fröhlich weiter. Aber manchmal passiert nicht, was ich will. Und ich bete einen Monat oder ein Jahr oder 20 für eine gewisse Sache und dann passiert nichts. Der Monatsspruch vom November, er spricht eben eine Situation an. Und ich will nochmal den Vers lesen. Weinend werden sie kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich führe sie zu Bächen mit frischem Wasser. Ich lasse sie auf gut gebahnten Wegen gehen, damit sie nicht stürzen. Denn ich bin Israels Vater und der Stamm Ephraim ist mein erster Sohn. Tränen. Wodurch werden Tränen erzeugt? Sicherlich durch Schmerzen. Man weint, dass jemand weint, weil er so Schmerzen hat. Oder es gibt Tränen aus Wut und Ärger. Es gibt Tränen aus emotionaler und körperlicher Verletzung. Und es gibt auch Tränen der Erleichterung aus einer Situation heraus oder des Lachens, dass man so lachen muss, dass man weint. Oder eben vor Freude und vor Glück. Da weint man manchmal, wenn man einen Film sieht, vor lauter Betroffenheit. Tränen, sie begleiten unser Leben. Und sie waren damals da, in Babylon. Der Textzusammenhang dieses Verses vom Propheten Jeremia ist der, dass Gott hineinspricht zu den Leuten, die, zumindest teilweise, wenn sie so alt waren, schon 70 Jahre lang in Babylon waren und dort eine neue Existenz sich aufgebaut haben, aber in diesen Jahren gelitten haben darunter, dass sie fern der Heimat waren. Es ist ein Vers an Heimatlose, an solche, denen es schon auch zwischendrin gesagt worden ist, hey Leute, da wo ihr seid, bemüht euch um das Beste. Nimmt die Situation an. Aber dann sagt Gott einige Zeit später, ihr habt geweint. Ihr habt Trauer gehabt durch diesen Prozess und die vielen Jahre in der Fremde, in dem Ungewohnten, in dem sprachlichen Umfeld, das ihr nicht verstanden habt. Als sich die Tür in Babylon öffnete, weil ein neuer Machthaber an die Gewalt kam und die Politik bestimmte, dann hat er dem Volk Israel die Möglichkeit gegeben, zurückzuziehen in die alte Heimat. Die Tür, die Mauer ist aufgegangen. Sie sind nicht aus Trotz. Hoppla, ich bin jetzt ein bisschen, habe mich vertan hier in meinen Unterlagen, Entschuldigung. 70 Jahre waren sie da. Und das war generationsübergreifend, dass sie dort waren. Es war für sie ein Verlust. Es war verständlich, dass sie geweint haben. Sie hatten ihre religiöse Mitte verloren und ich glaube, das kann ich gar nicht so nachvollziehen, wie das so für einen Juden wirklich war. Das ganze religiöse Leben hat ja sehr stark mit der Stiftshütte und mit dem gemeinsamen Anbetungsort und dann all die Jahre mit dem Tempel zusammengehangen. Wir haben zwar im Lauf der Zeit auch Schulen gehabt unterwegs und wir wissen es ja zur Zeit von Jesus, dass es da eben Synagogen gab in den unterschiedlichsten Orten. Aber das eigentliche religiöse Leben passierte eben im Tempel, gerade auch zur Zeit, als eben das Volk, vor dem es eben in die Verbannung kam. Sie hatten das alles verloren. Sie waren auch, fühlten sich schuldig, waren enttäuscht über sich selber, hatten keine Kraft, um etwas zu verändern gegen diese Situation. Tränen. Deine Tränen. Ich weiß nicht, wodurch deine letzten Tränen verursacht worden sind. Aber Gott weiß es. Und Gott hat's gesehen. Und es gibt einen interessanten Bibelvers, der mir erst seit der Computerweltzeit verständlich geworden ist. Da heißt es, Gott zählt die Tränen. Weinend kamen sie und kommen sie, heißt es in dem Vers. Sie kamen. Jetzt kommt der Punkt, wo ich eben schon mal angedockt war. Als die Tür in Babylon sich öffnete, da kamen sie eben heraus. Da haben sie sich auf den Weg gemacht. Da haben sie gesagt, jawohl, es war so, aber jetzt gibt es ein neues. Jetzt ist eine Perspektive da, wir gehen zurück in die Heimat. Ob sie alle so wussten, was auf sie zukam mit den Trümmern, die dort waren, weiß ich nicht. Aber es müssen Leute gewesen sein, die Initiative haben, hatten, damit sie dann, und wir gehen jetzt. Sie sind nicht aus Trotz gegangen oder aus Bequemlichkeit, sondern sie hörten auf Gott und sie gingen. Auf den Weg haben sie sich gemacht. Und der Grund oder und den Grund ihres Weinens hinter sich gelassen. Sie sind dem Gehörten gefolgt. Ich habe mich gefragt, wann macht man das? Wann hört man? Wann tut man das, was man hört? Zunächst mal, wenn tatsächlich jemand was gesagt hat. Wenn tatsächlich jemand da war und ist, der gesprochen hat, dann hat man was gehört und dann kann man eben folgen. Wenn man Hilfe braucht und derjenige bietet Hilfe an, dann folgt man dem Gehörten. Wenn man es für sinnvoll erachtet, was der andere sagt, oder wenn man Vertrauen hat zu der Person, die das sagt, dann hört man, sie kamen. Und sie hörten. Die haben damals keine Corona-Krise gehabt und keine Corona-Chancen. möchte sicherlich nicht leichtfertig darüber reden. Es hat sicherlich viele Menschen existenziell diese Corona-Krise erwischt. Und es hat so mancher geweint in den letzten Monaten, genau an dieser Stelle. Aber und doch ist es für mich wichtig, dass wir die Chancen sehen und dass wir es von diesem Blickpunkt sehen. Ich formuliere es für mich immer mal wieder. Ich denke schon, Corona. Corona ist ein Liebesbeweis Gottes. So sehe ich das. Dass Gott uns Menschen nicht vergessen hat. Dass er hineinruft in unsere Zeit, zu den Menschen unserer Zeit und auf diesem Weg Aufmerksamkeit möchte und einlädt und sagt, hey, überlegt mal. Chance sehen im Gegensatz zu jammern. Und wenn man es vom Gesichtspunkt des Einzelnen sieht, dass man eben traurig darüber ist, dass die Restaurants geschlossen sind und man eben zum Lieblingsitaliener nicht mehr gehen kann, dass man in dieser Zeit seine eigenen Kochfertigkeiten ausbaut und ganz Neues wagt. Ich fand es interessant, sicher in der Zeitung habe ich es gelesen, von der Firma, die jetzt da in Mainz, mit dem Sitz in Mainz, die womöglich einen Impfstoff entwickelt hat, der im nächsten Monat hier in Deutschland zugelassen werden soll. Ob es dann klappt, ist eine andere Frage, aber es soll sein. Diese Firma, die hat in den ersten Januartagen dieses Jahres gehört, oder der Chef der Firma, gehört von dem Coronavirus, der in Wuhan dort ausgebrochen ist. Und der hat die ganze Firma, die eingestellt war in den letzten über 25 Jahren, um Krebs zu erforschen und Wege zu finden und Mittel zu finden, dem Krebs eben eine Front entgegenzustellen und ihn zu überwinden möglicherweise. Er hat die ganze Firma umgestellt, 1300 Leute sind da angestellt und er hat gesagt, und wir kümmern uns jetzt um dieses Coronavirus Anfang Januar. Und deshalb sind sie jetzt mittlerweile so weit, wie sie sind. Die Chancen entdeckt. Und es gibt so viele, die haben ganz konkret ihre Berufstätigkeit verloren. Und bei den vielen Piloten, die es gibt, sind eben manche jetzt monatelang nicht mehr, haben nicht mehr fliegen können, weil sich etwas verändert hat. Und dann kann man sicherlich sitzen im Stuhl zu Hause und jammern und weinen. Oder man kann sagen, und das ist zwar mein Lieblingsberuf gewesen bis jetzt, aber heute entscheide ich mich woanders hin und mache was anders. Und es gibt gerade in der Corona Chance, eben Alternativen an Aufgaben, die man anpacken kann. Und wenn es im Gesundheitswesen ist, und wenn es in der Pflege ist für den anderen, und wenn es am Gesundheitsamt ist, um dort mitzuhelfen. Und persönlich. Es geht ja ums Thema Veränderung, ne? Deshalb auch diese Ausführung. Es geht um Veränderung. Wenn es ums Persönliche geht, dass man Sachen aufräumen konnte in dieser Zeit, dass man Dinge regeln konnte. Vielleicht hat so mancher jetzt Zeit gehabt, um sein Testament zu regeln. Das, was er abgibt und wie er es abgibt. Beerdigung zu regeln und zu klären, festzumachen. Oder das Nachdenken darüber, was wirklich wichtig ist. Beweglich sein ist sicherlich eine Voraussetzung für Veränderung. Sie kamen. Wer in Babylon sitzen geblieben ist, hat das Neue in Jerusalem nicht erlebt. Hat sicherlich auch Gründe gegeben, hat sicherlich auch Leute gegeben, die in Babylon geblieben sind, ja. Aber die, die kamen, die weinend kamen, erlebten, dass Gott in ihrem Leben verändert hat. Mir ist wichtig zu formulieren, was Gott nicht will. Krieg, Leid und Hunger ist nicht etwas, was Gott will. Nicht seine Absicht. Mir fiel die Situation, die berichtet wird von den ersten Menschen ein, dass Gott hineinsprach in das Leben von Kain und ihm gesagt hat, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Du hast die Kraft, dich dagegen zu wehren, gegen das Böse. Er hat es nicht getan, er hat seinen Bruder umgebracht. Das ist nicht was, was Gott wollte. Gott hat gesagt, die Versuchung ist da, so mit deinem Bruder, mit deinem Nächsten umzugehen. Aber du herrschst darüber. Gott will nicht Krieg und Totschlag. Die Erde ist fruchtbar. Ja, es gibt sicherlich viele Teile in dieser Welt, wo eben auch Wüste geworden ist. Es gibt Teile dieser Welt, da ist ja viel Überschwemmung. Aber diese Erde bringt Samen hervor und lässt wachsen. Man muss sicherlich manchmal viel investieren. Man muss sich drum kümmern. Man muss sich belesen und Erfahrungen sammeln, damit man es auch da, wo man ist, was anwachsen kann, anpflanzen kann. Eins ist klar, Gott will den Hunger nicht. Was Gott nicht will, den Tod des Ungerechten. Hesekiel Kapitel 18, im Vers 23 heißt es, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und Vers 32, denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Gott will nicht Unglauben. Die Bibel ist voll von Einladungen zum Glauben. Gott macht sich auf, schickt Propheten, tut Wunder, greift ein mit der Absicht, dass Menschen ihm vertrauen, ihren Unglauben abgeben. Glauben und Vertrauen, ne? Gott will Vertrauen. Und Gott gibt Vorschussvertrauen. Was will Gott? diesem Bibelvers heißt es, Gott will trösten. Er hat den Israeliten einen neuen Anfang geschenkt. Es ging nicht alles glatt und einfach. Nein. Aber er hat getröstet. Auf unterschiedliche Art und Weise. Jesus hat Jairus und seiner Frau die Tochter wiedergegeben. Und sie so getröstet. Andern hat er Kraft gegeben, Situationen auszuhalten, wenn der Verlust da war und der Verlust blieb. Die Gemeinde hat überlebt, damals in Jerusalem, trotz Tod des Stephanus und des Jakobus, trotz der Märtyrer. Ja, sie waren tot. Sie sind nicht wieder zum Leben erweckt worden. Aber Gott hat getröstet. Und es sind mehr und mehr Leute zum Glauben gekommen. Trost heißt nicht gleich, es gibt Ersatz, sondern Zuspruch, zur Ruhe zu kommen. Mut. Und Kraft, die neue Situation auszuhalten. Gott will trösten. Gott will zur Ruhe bringen. Gott will da, wo was kaputt gegangen ist, heile machen. Und er will leiten, auch in der Krise, auch wenn Fundamente des Lebens wegbrechen. Gerade auch wenn neue Wege zu beschreiten sind. Gott will leiten. Und er redet. Selten ganz direkt, aber das passiert auch. Er redet durch sein Wort, das geschrieben ist und wir es lesen. Er redet durch tiefe Eindrücke, durch seinen Heiligen Geist, die wir haben. Er redet durch andere Menschen. Er redet durch Umstände und fügt Sachen. Er leitet. In unserem Monatsvers heißt es, ich führe sie zu Bächen mit frischem Wasser. Ich lasse sie auf guten, gebahnten Wegen gehen, damit sie nicht stürzen. Das ist, was Gott will. Auch in deinem Leben, in meinem Leben. Gott will Heilung der Beziehung zwischen Menschen. In der vergangenen Woche Gespräch mit jemand gehabt und mir nochmal erzählt aus Verletzungen in seinem Leben und hat gesagt, ob ich nicht beten könnte oder ihm einen Spruch geben könnte in die Situation. Und dann habe ich gebetet dafür. Und ich habe auch die Freiheit gehabt zu beten dafür, dass Gott Gnade gibt und ihm die Kraft gibt zum Vergeben. Und als wir heute Morgen miteinander telefoniert haben, war das Erste, was er sagte, ich habe in der letzten Nacht 6 Leuten verziehen. Wow. Wow. Hat sie aufgezählt, gefragt, ob ich weiß, wer es ist. Ich sage, nein, ich weiß es nicht genau. Aber das macht ja keine Rolle. Das Wichtige ist, dass du verziehen hast. Gott will Heilung der Beziehung zwischen uns Menschen. Wir machen manchmal einen Punkt. Wir machen manchmal einen Schlussstrich. Wir sagen manchmal, wir wollen nicht mehr. Und das hat sicherlich seine Berechtigung. Aber Gott will Heilung der Beziehung. Vielleicht kann das auch in unserem Leben passieren. Und Gott will Heilung der Beziehung zwischen Mensch und sich selber. Ja, deshalb hat er Jesus geschickt in diese Welt. Und um uns daran zu erinnern, deshalb feiern wir, unsere Gewohnheit ist es in der Regel einmal im Monat, das Abendmahl zu feiern. Dass wir uns daran erinnern, dass Jesus gekommen ist, um Beziehung zu heilen. Er will trösten, er will leiten, er will zusammenführen. Er will, dass unser Herz, unser Leben, unser ganzes Sein zur Ruhe kommt. Und er hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Er hat gesagt, ich kläre ein für alle Mal, kläre ich die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, dem Vater. Ihr braucht nur daran zu glauben, dass ich es tue für euch. Ihr müsst es nicht selber leisten. Ich mache die Beziehung heil. Ja, Gott sei Dank. Und deshalb freuen wir uns, dass wir Abendmahl nehmen. Und als Zeichen dessen nehmen wir eben von diesem Brot und erinnern uns daran, dass Jesus seinen Leib gegeben hat, der gebrochen wurde für uns. Und deshalb trinken wir so diesen kleinen Schluck in der Erinnerung daran, dass Jesu Blut geflossen ist. Ja, er hat sein Leben gelassen. Er ist gestorben, damit wir leben können. Gott will das ewige Heil. Für alle, für alle, für alle, für alle. Deshalb hat er vor Jahrhunderten Propheten geschickt, die das gesagt haben. Deshalb hat er uns sein Wort gegeben. Und Menschen haben sich im Lauf der Jahrhunderte dafür eingesetzt, gerade in den letzten 5 Jahrhunderten, dass eben dieses Wort übersetzt wird in unterschiedlichsten Sprachen der Welt, damit Menschen es lesen können, sich gewiss werden können. Jawohl, Gott hat das so gemacht. Jesus kam, uns zu erlösen. Preiset den Herrn. Gott führt. Gott verändert. Manchmal verändert er die Umstände. Manchmal verändert er meinen Nächsten. Und ich staune. Und manchmal verändert er mein Herz und dein Herz. Und ich glaube es, heute verändert Gott deine Einstellung. Und er sagt, hey, ich bin da. Rufe mich an in deiner Situation und ich will dich trösten und dich leiten. Und dich zu frischem Wasser führen und dich auf guten, ebenen Wegen, gebahnten Wegen leiten, dass du das Ziel erreichst. Amen.